Jetzt kommt Werbung.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Na, seid ihr ausgeschlafen? Die Mehrheit aller Eltern wird jetzt wahrscheinlich stöhnen und sagen, das war ich schon ganz lange nicht mehr. Und natürlich vor allen Dingen diejenigen, die gerade ein Baby bekommen haben, die bekommen mit Sicherheit zu wenig Schlaf. Aber auch Eltern älterer Kinder verzweifeln oft durch das Schlafverhalten ihrer Kinder. Wir wollen heute darüber reden, warum die meisten Kinder vermeintlich so schlecht schlafen und was wir als Eltern tun können, damit unsere Nächte etwas erholsamer werden. Dazu haben wir Miriam Ende eingeladen. Miriam ist Autorin des Buches Entspannt einschlafen, glücklich aufwachen, das Schlafcoaching-Buch für Babys und Kleinkinder. Sie ist außerdem Ausbilderin für Schlafcoaches und Mama. Herzlich willkommen, Miriam.
Hallo Daniel, hallo Katja.
Hi.
Schön, dass du da bist. Miriam, Schlafcoach für Babys ist ja ein sehr ungewöhnlicher Beruf. Wie bist du denn dazu gekommen, Schlafcoaches auszubilden? Lass mich mal raten, du hattest wie viele Eltern schlecht schlafende Kinder?
Ja, Volltreffer. Genau so war es. mein Sohn Johannes, der im Übrigen heute Geburtstag hat, 9. Geburtstag
happy
heute.
Birthday.
Mein Sohn Johannes ist durchschnittlich 13 Mal in der Nacht wach geworden. Und eines Tages sagte mein Mann im Auto, hey, glaubst du, es geht anderen auch so? Und ich so, ich weiß es nicht. Und dann haben wir mal so ein bisschen rumgeforscht und haben rausgefunden, dass circa 50% aller Eltern irgendwie ein Schlafthema mit ihrem Kind haben. Und dann habe ich mir gedacht, naja, denen kann man doch bestimmt helfen. Und dann habe ich mir alles an Wissen angeeignet, dass es so gibt, zum Thema rund um das Thema Baby- und Kleinkindschlaf und habe das kombiniert mit meinen mehrjährigen Coaching-Ausbildungen. Und so ist ja mein Baby-Schlaf-Coaching entstanden.
Okay, dann klär uns doch mal auf, warum wachen Kinder so häufig auf?
Die allerhäufigste Ursache für häufiges Aufwachen sind sogenannte Schlafassoziationen. Eine Schlafassoziation ist, wenn das Kind in Anführungsstrichen glaubt oder fühlt, es könne nur dann in den nächsten Schlafzyklus gleiten, wenn eine gewisse Einschlafhilfe X wieder angeboten wird von ihren Eltern. Also als Beispiel kannst du dir vorstellen, wenn ein Kind zum Beispiel auf dem Hüpfball unter Bewegung einschläft, dann wird es häufig passieren, nicht immer, aber es kann passieren, dass es dann wieder eine Hilfestellung braucht, um in den nächsten Schlafzyklus finden zu können.
Okay.
Ja, spannend. Viele Eltern erleben es, dass ihr Kind auch immer wieder so nächtliche Wachphasen hat, obwohl es eindeutig noch müde ist. Woran liegt denn das?
Ja, ist total verrückt, gell? Da ist ein Kind total müde und kämpft ganz eindeutig und es gelingt ihm trotzdem nicht einzuschlafen. Dafür ist die Ursache tatsächlich eine Übermüdung, weil diese Übermüdung, und wir betrachten hier komplett 24 Stunden den ganzen Tag, nicht nur die Nacht, und diese Übermüdung führt zu einer Stressreaktion im Körper des Kindes und das wiederum führt zu Cortisolausschüttung. Und dieses Cortisol ist ein ganz wunderbares Hormon, aber wenn es ums Schlafen geht, kann genau dieses Cortisol dazu führen, dass ein Kind in der Nacht gerne mal wach ist und nicht so leicht wieder einschlafen kann, obwohl es richtig müde ist. Das heißt, die Lösung ist hier ein kleines bisschen mehr Schlaf anbieten, auch gerne tagsüber entweder noch ein kurzes Schläfchen einbauen oder abends früher ins Bett.
Okay, das klingt jetzt relativ leicht, so ja, Kind einfach mehr schlafen zu legen, aber ist es ja häufig so, dass Kinder sich geradezu gegen das Einschlafen auch wehren. Gibt es da eine Erklärung, warum das so ist und wie vermeide ich das denn oder wie umgehe ich das?
Ja, tatsächlich ist die häufigste Ursache dafür, dass Kinder sich gefühlt beim Einschlafen oder gegen das Einschlafen wehren, dass die Eltern das Schlafangebot zum falschen Zeitpunkt machen. Das kommt unfassbar häufig vor, dass Eltern das Schlafangebot entweder zu früh machen, weil sie glauben, mein Kind müsste doch jetzt müde sein. Es ist 19 Uhr und die Oma hat schon immer gesagt, 19 Uhr müssen Kinder ins Bett. Nur so als Beispiel. Dass das so Vorstellungen sind. Oder aber, dass die Kinder zu spät ihr Schlafangebot bekommen, dass sie einfach schon über einen Punkt drüber sind. Und auch da haben wir dann wieder Cortisol im Spiel und das Cortisol macht auch das Einschlafen abends deutlich schwieriger und auch tagsüber. Das heißt eben, die Hauptursache ist zu früh oder zu spät. Das ist so das Erste. Und dann kommt erschwerend hinzu, dass Eltern ja die lange und oft die Erfahrung machen, dass ihre Kinder sich so schwer tun mit dem Einschlafen, dann häufig innerlich schon gestresst sind und auch die Erwartungshaltung haben, oh, jetzt wird es wieder schwierig. Und Kinder spüren das. Und wenn die Eltern schon so eine Haltung haben und selbst gestresst sind, überträgt sich das zusätzlich aufs Kind. Und insgesamt haben wir dann eine ungünstige Situation, ja, wenn das Einschlafen leicht werden soll.
Okay, aber woran erkenne ich denn dann, dass dieses Schlaffenster, also dass mein Kind müde ist?
Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Also manche Kinder senden ganz klare Müdigkeitsanzeichen. Und andere Kinder senden sehr diffuse Müdigkeitsanzeichen und oft funktioniert an der Stelle was nicht so richtig gut in der Kommunikation zwischen Kind und Eltern. Das heißt, manchmal werden auch die Zeichen einfach falsch gedeutet. In dem Moment, in dem Eltern beobachten, mein Kind schläft innerhalb von 10 Minuten ein, dann sage ich immer, herzlichen Glückwunsch, du bist richtig gut darin, die Müdigkeitszeichen deines Kindes so zu deuten, dass es passt für beide. Und die Eltern, die erleben, dass ihr Kind eben lange, lange, lange zum Einschlafen braucht und sagen, ja, aber ich achte doch auf die Müdigkeitsanzeichen, denen würde ich immer sagen, hey, wohin hat dich denn das Draufachten bisher gebracht? Wie schnell schläft dein Kind denn im Moment ein? Und wenn dann die Antwort ist, ja, 30 Minuten oder noch länger, dann würde ich immer, immer, immer empfehlen, sich dann doch an einem Schlafplan, / Tagplan zu orientieren. Wer da einen Schlafplan braucht, kann auch gerne auf mich zukommen über Instagram oder YouTube und einfach schreiben hier Schlafplan und das Alter des Kindes. Ich schicke total gerne welche zu, weil das ist so ein Gamechanger. Und kann das Leben von vielen Familien so einfach verbessern.
Aber dann sag mal nochmal den Hörerinnen und Hörern vor den iPods und den Handys, was sind denn so Müdigkeitsanzeichen, die ich bei einem Kind erkennen kann? Also wenn die so subtil sind bei manchen Kindern, dann ist es ja also schwierig. Vielleicht sollten wir ihnen das erzählen, wie die aussehen.
Das Erste ist meistens, dass die Kinder so ein bisschen desinteressiert wirken an dem, was gerade passiert. Und dann wird ihr Körper so ein bisschen schlaffer, also der Muskeltonus nimmt ab. Und manche beginnen dann mit Augenreiben und an den Ohren oder in den Haaren zuppeln. Das ist aber dann schon Stufe 2. Und Stufe 3 wäre dann tatsächlich schon arges Knatschen und Ningeln und Nölen. Und dann kommt plötzlich wieder ein hoher Muskeltonus und die Muskeln sind angespannt. Und da ist es dann eigentlich wieder schon fast zu spät für das Schlafangebot. Da bahnt sich dann schon wieder Cortisol an.
Okay, du, jetzt hast du eben schon gesagt, das kann passieren, dass Kinder ewig brauchen zum Einschlafen. Also tatsächlich höre ich das auch sehr, sehr oft. Da ist dann von 1,5 bis 2 Stunden die Rede, was wirklich enorm viel ist und natürlich auch die Eltern belastet. Inwiefern hilft denn jetzt ein Schlafplan dann?
Die Eltern, die eben noch nicht die Müdigkeitsanzeichen ihrer Kinder entweder richtig deuten oder aber vielleicht senden die Kinder auch einfach keine Anzeichen. Auch das gibt es. Die sind total glücklich und dankbar, wenn sie sich da einfach an wie so einem Leitfaden orientieren können. Und dann lernen sie auch wieder, sich selbst zu vertrauen. Und dann ist es leicht wieder für die Eltern auch zu beobachten, das funktioniert und da kann ich weitermachen und drauf aufbauen. Es nimmt die Angst, es gibt Sicherheit.
Okay, und woran liegt es, wenn die dann so ewig lange abends wach sind? Also ich kenne das von uns, das hat super geklappt, man hat sich eingegroovt, der Mittagsschlaf ist halbwegs regelmäßig und plötzlich sitzt man dann wirklich abends 1-2 Stunden am Bett und das Baby will einfach nicht schlafen.
Ja, wir dürfen an der Stelle unterscheiden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich da richtig verstanden habe. Du sagst plötzlich, also du meinst, bis vor einer Woche lief es gut?
Ja, manchmal ist es einfach so im Alltag, genau, alles plötzlich wieder anders.
Ja.
Ist es dann ein Zeichen dafür, dass mein Kind weniger Schlaf braucht?
Ja, genau, das vermutest du ganz richtig. Wir haben in den ersten 2 Lebensjahren 5 Schlafregressionen insgesamt. Und eine Schlafregression ist immer eine Umstellungsphase im Schlaf mit einer rückläufigen Tendenz. Das heißt, tendenziell wird bei jeder Regression der Schlafbedarf geringer. Es gibt zwei Ausnahmen, und zwar die 11- und die 24-Monats-Regression. Da ist diese rückläufige Tendenz nur vorübergehend. Das ist total verrückt. Also das heißt, für die Dauer von 3 bis 6 Wochen brauchen die Kinder dann auf einmal weniger Schlaf. Und das ist dann das, wenn du erlebst abends, ui, jetzt dauert es aber eben eine Stunde länger. Dann wäre es einfach gut, an dem Moment einfach entweder einen Tagschlaf zu streichen, je nachdem, wie alt das Kind ist, oder abends eine Stunde später ins Bett. Und das Verrückte ist dann eben bei der 11- und bei der 24-Monats-Regression, dass nach 3 bis 6 Wochen dieser Schlafbedarf zurückkommt. Und dann wäre es super, wieder den gestrichenen Tagschlaf wieder anzubieten oder abends wieder früher ins Bett.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Ui.
Okay. Ah, da verstehe ich, was der Plan denn, dass mir das einfach deutlich macht, genau, wie viel schläft mein Kind und was braucht es denn im Moment?
Ah? Ja.
Also häufig nicht nur der Schlaf, sondern eben auch das Stillen, was in der Nacht dann einfach stört oder schwierig ist. Das kann durchaus sein, dass in bestimmten Phasen Kindern bis zu 15 Mal pro Nacht irgendwie gestillt werden wollen. Woran liegt denn das?
Stillen und Flasche geben auch. Tatsächlich können wir das auf eine Ebene stellen und setzen. Auch wenn sich's vielleicht für die Eltern unterschiedlich anfühlt, das Ergebnis ist das gleiche. Und zwar auch hier haben wir dann eine Schlafassoziation vorliegen. Das heißt, wenn Eltern erleben, dass ihre Kinder nicht so richtig viel Kalorien zu sich nehmen beim Trinken, können wir fast immer von einer Schlafassoziation ausgehen. Wie vorhin schon kurz erwähnt, das bedeutet einfach, dass die Kinder diese Hilfestellung dann erneut brauchen, um in den nächsten Schlafzyklus finden zu können.
Okay.
Vor allen Dingen stillende Mütter fragen sich ja ganz häufig, ob ihr Kind besser schlafen würde, wenn sie einen Schnuller angewöhnen. Funktioniert das denn?
Jein. Ein klares Jein an dieser Stelle. Es kann für manche Eltern gut funktionieren, und zwar dann, wenn, und da schließen wir gleich an der Frage davor an, wenn das Stillen keine Schlafassoziation ausgelöst hat, dann kann das funktionieren. Wenn allerdings das Stillen eine Schlafassoziation ist, dann ist das Kind abhängig in Anführungsstrichen von dem Reiz im Mund. Und wenn wir jetzt statt der Brust den Schnuller anbieten, dann hat das Kind immer noch wieder einen Reiz im Mund, wenn auch einen anderen Reiz im Mund. Und jetzt passiert es sehr, sehr häufig, dass beim Schlafen dieser Schnuller rausfällt, was dann auch wieder dazu führen würde, dass der innere Nachtwächter, hier, das spielt jetzt, das ist ein Riesenthema für sich, das Thema Schlafzyklus, dass der innere Nachtwächter sagt, ui, jetzt habe ich keinen Reiz mehr im Mund, wo ist denn mein Reiz im Mund? Und dann dürfen die Eltern die Schnuller wieder Einsteckhilfe spielen. Das heißt, dann haben Eltern nicht unbedingt was gewonnen, außer sie befähigen ihr Kind dazu, sich den Schnuller selbst zu nehmen.
Das heißt, also manchmal fragen sich Eltern ja, ob das Abstillen, also komplettes Abstillen, jetzt zu ruhigeren Nächten führen würde, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ja, oder?
Ja, ist aber eben nicht nötig. Und das ist dieser Irrglaube, der da oft da ist, weil viele Eltern stillen ja auch total gerne. Und an dieser Stelle ist die gute Nachricht, jede Mama kann weiter stillen und trotzdem kann das Kind gut schlafen.
Okay.
Wichtig ist dann halt eben die Schlafassoziation zu lösen. Das heißt, Eltern dürfen dann Schritt für Schritt auf liebevolle Art und Weise ihr Kind dazu befähigen, ohne Reiz im Mund, in dem Fall ohne Brust im Mund, einschlafen zu können. Das würde bedeuten, eine Mama stillt ihr Kind, bis es satt und rundum zufrieden und glücklich ist und erhöht den zeitlichen Abstand zwischen Wegdämmern in den Schlaf und Lösen der Brust. Das ist am Anfang vielleicht eine halbe Sekunde oder eine Sekunde und dann sind es 2 Sekunden und dann 3, sodass da ein kleiner Abstand ist zwischen Stillen und Sattsein und dann in den Schlaf weggleiten.
Okay, dann funktioniert das wahrscheinlich auch relativ gut bei Eltern, die die Flasche füttern, oder?
Ist ein bisschen fieser. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage und ich weiß bis heute nicht, warum es so ist. Bei der Flasche ist es so, dass der zeitliche Abstand zwischen Flasche geben und Einschlafen größer sein muss. Das heißt teilweise wirklich eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde.
Ui.
Und das ist ein bisschen, das ist schwieriger als bei der Brust. Da reicht ein kurzer zeitlicher Abstand dazwischen und bei der Flasche muss es teilweise wirklich eine Viertelstunde sein oder noch länger.
Okay. Bei älteren Kindern kann man ja manchmal beobachten, dass sie tagsüber wirklich extrem wenig essen, aber dafür dann nachts enorme Mengen trinken. Kann man denn irgendwie das oder kann man die Nahrungsaufnahme sanft auf den Tag verschieben?
Ja. Allerdings gibt es ja eigentlich fast immer nur einen Weg. Bei den aller wenigstens Kindern funktioniert es, tagsüber mehr Essen anzubieten. Die Eltern, die diesen Weg probieren, erleben dann höchstens, dass ja, ihr Kind vielleicht wirklich einen Ticken mehr isst. Das löst aber in der Regel das Nachtthema nicht, weil der ganze Körper sich daran gewöhnt hat, in der Nacht so viele Kalorien zu bekommen. Das ist wie, da ist ein bisschen was durcheinander im Biorhythmus. Jetzt wäre eine Möglichkeit natürlich irgendwie nach Neuseeland oder Australien umzuziehen. Dann haben wir die komplette Zeitverschiebung, ne? Und dann wäre alles in bester Ordnung. Und für die Eltern, die sagen, nee, ich will gerade nicht eine komplette Zeitverschiebung so haben, dass aus der Nacht Tag wird und andersrum, ist in der Regel die einzige Lösung, nachts die Kalorien dann zu reduzieren.
Als meine Kinder noch klein waren, da fand ich das spannend, dass sie ganz offensichtlich irgendwie in Zyklen geschlafen haben. Kannst du das mit den Schlafzyklen irgendwie genauer erklären? Was ist so ein Schlafzyklus und wie lange dauert der denn?
Schlafzyklus ist ein riesiges Thema. Ich versuche mich da kurz zu fassen. Kinder schlafen ab der 16. bis 18. Lebenswoche in etwa zyklisch. Davor nennt man den Schlaf Neugeborenenschlaf. Also der Neugeborenenschlaf funktioniert komplett nach dem Zufallsprinzip. Da gibt es Kinder, die schlafen immer irgendwie 20 Minuten am Stück und andere Kinder schlafen 8 Stunden am Stück. Also ganz, 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 ganz unterschiedlich. Und ab der 16. bis 18. Lebenswoche schlafen Kinder eben zyklisch. Das heißt, Eltern erleben, dass ihre Kinder auf einmal ein bisschen planbarer schlafen und auf einmal wird es so ein klares Bild erkennbar. Es ist der Moment, in dem sich so in der Regel so circa 4 Tagschläfchen rauskristallisieren und Kinder einen Schlafzyklus von circa 35 bis 40 Minuten haben. Dieser Schlafzyklus wird mit zunehmendem Alter länger. Also einjährige Kinder, die Dauer eines Schlafzyklus eines einjährigen Kindes liegt zwischen 50 und 60 Minuten etwa, während der von uns Erwachsenen so 90 bis 110, manche sagen auch 120 Minuten beträgt. Also Kinder, zusammengefasst, ein Schlafzyklus eines Kindes dauert 35 bis 60 Minuten, je nach Alter. Und jetzt ist jeder Schlafzyklus gleich aufgebaut. Ich stelle mir den Schlafzyklus immer wie eine Uhr vor. Und wenn wir uns vorstellen, oben auf 12 Uhr, da hockt ein kleines Männchen, und zwar der innere Nachtwächter. Und was jetzt passiert ist, wir auf dieser Uhr haben am Anfang immer so eine Einschlafphase. Das ist dann quasi von 12 bis 14 Uhr. Und dann gleiten wir in eine Leichtschlafphase, das ist dann etwa bis 17 Uhr, und kommen dann in eine Tiefschlafphase, die wiederum ist so von 17 bis, was kommt denn da, 19 Uhr in etwa. und gleiten dann aus dieser Tiefschlafphase langsam raus oder, je nachdem, wo wir in der Nacht uns befinden, noch in einen REM-Schlaf. Also Rapid Eye Movement, das ist der Traumschlaf. Das ist dann, wenn Eltern erleben, dass ihre Kinder vielleicht im Traum sich bewegen und die Augenbewegung ist ganz schnell, der Muskeltonus im Körper ist hoch. Also da ist ganz, ganz viel los. Und das heißt, immer diese vier Schlafphasen haben wir. Und in der Leichtschlafphase ist total leicht, ein Kind zu erwecken. Das ist so in dem Moment, das kennt jeder, man fährt mit dem Auto rum und das Kind ist eingeschlafen im Auto. Und man nimmt das dann raus in der Hoffnung, bitte, bitte schlaf weiter und zack, das Kind ist wach. Dann haben wir uns wahrscheinlich in einer Leichtschlafphase befunden. Während, wenn es uns das gelingt, das schlafende Kind aus dem Auto ins Wohnzimmer zu bringen und schläft immer noch, dann haben wir die Tiefschlafphase erwischt. Die ist recht kurz, meistens so circa 10 Minuten lang. Ja, und so gleiten wir die ganze Nacht von einem Schlafzyklus in den nächsten. Und idealerweise, wenn wir sagen, wir Eltern, oh ja, Mensch, mein Kind hat jetzt die Nacht durchgeschlafen, dann war dieses Kind trotzdem mehrfach unvollständig wach. Und dann haben wir das gar nicht mitbekommen, diese unvollständigen Wachzustände. Mhm. Und wenn wir aber Schlafassoziationen am Start haben, dann passiert es, dass der kleine innere Nachtwächter sagt, Alarm, Alarm, hier ist irgendwas anders als beim Einschlafen. Und dann kriegen wir das mit, weil das Kind dann nicht mehr unvollständig wach ist, sondern entweder halbwach oder ganz wach.
Oh, spannend. Also Kinder sind ja auch sehr unterschiedlich. Meine Tochter schlief damals als Baby relativ viel, also so rund 14 Stunden am Tag. Das ist schon relativ viel. Das war für mich natürlich total komfortabel und ich hielt das dann natürlich, da es mein erstes Kind war, auch für vollkommen normal. Und als mein Sohn dann kam, da habe ich mich auch wieder auf schöne lange Mittagsschläfchen eingerichtet, aber der schlief dann viel, viel weniger als seine Schwester und ich habe mir dann irgendwann wirklich Sorgen gemacht, dass er vielleicht zu wenig schläft. Woran erkenne ich denn, ob mein Kind ausreichend Schlaf bekommt?
Das ist eine wunderschöne Frage. Also eins vorweg, dass deine Kinder so unterschiedlich geschlafen haben, ist relativ normal. Es gibt durchaus Kinder, die im gleichen Alter einen unterschiedlichen Schlafbedarf von 1 bis 2 Stunden hin oder her haben. Also sehr, sehr unterschiedlich. Auch total spannend zu beobachten bei Zwillingen, die wirklich am gleichen Tag in der gleichen Stunde geboren sind. Ein Zwilling braucht 1 Stunde mehr und der andere 1 Stunde weniger. Ganz häufig so. Aber deine Frage war, woran du das merkst. Und das ist immer dann, wenn ein Kind gut drauf ist tagsüber, dann hat es genug Schlaf bekommen. Und wenn es knatschig ist und nölig ist und weinerlich, dann fehlt da wahrscheinlich noch ein bisschen Schlaf.
Hm. Jetzt gibt es auch Kinder, die sehr, sehr früh wach werden. Also so, keine Ahnung, Kinder, die um 5 Uhr morgens aufwachen, die sind ja keine Seltenheit. Das ist natürlich anstrengend für Erwachsene, die gerne weiter schlafen wollen. Gibt's denn, kann ich irgendwas dafür tun, dass mein Kind morgens länger schläft?
Ja, kannst du, kann jeder. Und das geht tatsächlich sogar erstaunlich schnell, weil im Grunde, wenn ein Kind so früh wach wird, kann man das auch ein bisschen, ja, das ist das gleiche Thema wie bei einer Zeitumstellung, ne? Wir haben da 1 Stunde Hin- oder Her-Verschiebung. Und wenn Eltern sich jetzt wünschen, dass ihr Kind nicht mehr um 5, sondern um 6 wach wird oder um 7, ist das für fast jedes Alter relativ leicht möglich, vorausgesetzt der Aufwachzeitpunkt in der Früh ist einigermaßen planbar. Also wenn Eltern erleben, es ist immer ungefähr um 5, dann ist es ganz leicht, den Schlaf zu verschieben. Während wenn das Kind mal um 5, mal um 6, mal um 7 und dann wieder um 5 wach wird, ist es wichtig, erstmal eine planbare Aufwachzeit hinzukriegen in der Früh. Das geht sehr, sehr gut mit Hilfe von Schlafplänen. Und sobald wir dann eine Konstanz drin haben bei 5 Uhr morgens, können Eltern beginnen, den ersten Tag Schlaf an Tag 1 um 20 Minuten nach hinten zu verschieben. Den zweiten Tag Schlaf auch, den dritten auch, falls es den noch gibt. Und das abendliche Zu-Bett-Gehen auch um 20 Minuten nach hinten verschieben. Und an Tag 2 dann um 40 Minuten. Und an Tag 3 um 60 Minuten. Und so haben Eltern die Schläfchen alle innerhalb von 3 Tagen um 1 Stunde verschoben. Und dann darf das Kind lernen, auch diese 1 Stunde in der Früh länger zu schlafen. Das funktioniert bei den meisten Kindern tatsächlich richtig, richtig schnell. Also die meisten schlafen innerhalb von 3 bis 7 Tagen dann schon diese Stunde länger.
Ich würde gerne nochmal auf die Schlafzyklen zurückkommen, weil da erkenne ich meine Kinder jetzt auf jeden Fall wieder. Man konnte wirklich fast regelmäßig die Uhr danach stellen. Also meine Tochter schlief immer exakt 40 Minuten, bei meinem Sohn waren es dann 50 Minuten. Du hast uns jetzt erklärt, dass das an den Schlafzyklen liegt. Wie kann ich es dann jetzt schaffen, dass mein Kind ja in der Lage ist, diese Zyklen miteinander zu verbinden? Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, dürfte das ja da dazu führen, dass sie dann eben nicht mehr so häufig und immer gleich nach diesem Zyklus aufwachen, oder?
Ja, genau, vollkommen richtig. Die Ursache ist nicht der Schlafzyklus. Der Schlafzyklus ist, die Ursache ist die Schlafassoziation. Natürlich gehört das zusammen mit den Schlafzyklen, also an dem Schlafzyklus oder an der Uhrzeit des Aufwachens nach 40 oder 50 Minuten, wie du gerade gesagt hast, bei deinen Kindern, weißt du, Kind Nummer 1 hat gerade einen Schlafzyklus von 40 Minuten und Kind Nummer 2 hat gerade einen Schlafzyklus von 50 Minuten. Das kannst du da sehr schön ablesen. Und wenn du sagst, du möchtest deinen Kindern helfen, Schlafzyklen miteinander zu verbinden, dann darfst du die Schlafassoziationen auflösen. Und dann gilt es erstmal herauszufinden, welche Schlafassoziationen haben wir denn genau vorliegen? Und das können Eltern sehr, sehr gut daran erkennen, wenn sie sich die Frage stellen, welche Einschlafhilfen haben wir? Also was genau machen wir proaktiv, damit unser Kind in den Schlaf fällt? Oder aber teilweise auch nicht proaktiv. Es gibt ja auch so Spielohren, die so einen eingebauten Sensor haben. Auch die können durchaus verantwortlich sein für dieses häufige Aufwachen. Und am einfachsten ist es für die meisten Eltern herauszufinden, was genau mache ich denn in der Nacht, wenn mein Kind wieder wach wird, damit es wieder einschlafen kann. Und da liegt meistens, wie sagt man, der Hase im Pfeffer oder der Hund begraben. Mhm. Und dann haben wir die Antwort. Und das, was dann passiert, also ein Kind hat ja, genauso wie wir auch, unterschiedliche Sinnesorgane. Und die Sinnesorgane, die angesprochen werden durch diese Einschlafhilfe, das müssen wir reduzieren. Das kann man langsam ausschleichen, sodass es für das Kind wirklich einfach ist.
Aber jetzt sag noch mal konkret, also was sollte man denn, du bist ja Schlafcoachin, also was sollte man dann als Eltern beachten nachts? Also was die Schlafassoziation angeht, habe ich verstanden, dass man möglichst keine hat. Aber das stelle ich mir irgendwie total schwer vor, jetzt ein Kind irgendwie ohne irgendwas sozusagen in der Nacht dann wieder zurückzubringen in den Schlaf. Also was rätst du den Eltern da?
Da bin ich jetzt dankbar, dass du das so fragst. Das ist voll gut. Es gibt so als Schlafcoach sage ich Nachtprobleme, wobei ich das Wort Problem gar nicht so mag, aber Nachtthemen sind Tagthemen. Das heißt, absolut alles an Schlafassoziationen, die wir nachts als sichtbares Ergebnis haben, können wir erstmal tagsüber beginnen zu lösen. Und sobald wir es tagsüber gelöst haben, ist es total leicht, das nachts zu lösen. Also die meisten Eltern tun sich am leichtesten, wenn sie sich selbst die Frage stellen, bei welchem Mal einschlafen am Tag schläft mein Kind denn am leichtesten ein? Bei welchem Mal einschlafen am Tag bin ich selbst am entspanntesten? Und dieses Schläfchen zu nehmen als Startpunkt für zum Beispiel Ausschleichen der Schlafassoziation. Für die allermeisten ist es der erste Tagschlaf, der am besten funktioniert.
Aber also tut mir leid, ich denke jetzt an das Einschlafen meiner eigenen Kinder zurück und muss jetzt nochmal nachhaken. Also zum Beispiel für mich als Mutter in der Stadt war das total schön und gut, dass ich meine Kinder in den Kinderwagen oder meinetwegen auch in die Trage gepackt habe und dann durch Berlin gelaufen bin und die haben dann geschlafen und ich konnte meinen Kaffee trinken. Und das war für mich die pure Entspannung, weil ich endlich raus konnte und jetzt nicht in meiner Wohnung festgehalten wurde, weil die Mittagsschlaf machen mussten. Das heißt aber, dass die natürlich gewohnt waren, sozusagen im Gehen oder im Liegen einzuschlafen. Total verständlich. Aber also muss ich mich dann sozusagen zwingen, meine Kinder tagsüber auch zum Mittagsschlaf in mein Bett zu legen, damit die das nachts besser machen? Oder gibt es da irgendwie ein Mittelding? Oder weißt du, was ich meine?
Ich weiß gut, was du meinst. Für jede Mama ist was anderes richtig. Für dich wäre die Lösung mit dem ersten Tagschlaf dann wahrscheinlich nicht die richtige gewesen, weil du gesagt hast, du hast die Zeit total genossen, deinen Kaffee zu trinken und mit dem Kinderwagen spazieren zu gehen. Während für eine andere Mama ist das vielleicht der beste Zeitpunkt. für die meisten ist tatsächlich der erste Tagschlaf der beste. Als Coach würde ich immer sagen, was genau ist denn für dich das Einfachste? Und für dich wäre was anderes am einfachsten gewesen.
Mhm. Okay.
Also grundsätzlich einfach, damit das Bild klar ist. Wenn wir zum Beispiel 3 Tagschläfchen haben und abends zu Bett gehen, dann haben wir da ja schon mal in Summe 4 Einschlafsituationen. Und dann sich einfach eine rauspicken, wo man sagt, okay, das funktioniert am besten, das ist am leichtesten und da beginne ich.
Okay, dankeschön.
Alternativ dazu kann man natürlich auch mit allen Schläfchen gleichzeitig beginnen. Also hier gibt es kein richtig oder falsch, es gibt immer nur für jede Familie das Richtige richtig.
Mhm. Du bist ja Schlafcoach, jetzt würde mich mal interessieren, warum denn Kinder manchmal im Schlaf weinen? Warum ist das so und was soll ich denn dann machen?
Mhm. Die häufigste Ursache für Weinen im Schlaf ist genau das, wenn Kinder im Übergang zwischen 2 verschiedenen Schlafzyklen hängen. Das heißt, die kämpfen sich so rüber in den nächsten Schlafzyklus und Kinder, die gerade eine Schlafassoziation aufgelöst kriegen, die schaffen es dann auch oft schon in den nächsten Schlafzyklus rüber, während andere dann sich manchmal wach weinen, weil eben noch eine Schlafassoziation besteht.
Okay, alles klar. Jetzt häufig ist das Schlafen in der familienergänzenden Betreuung ja auch so ein kleines Problem. Da ist es manchmal so, dass Kinder dort vielleicht gar keinen Mittagsschlaf mehr machen sollen oder dürfen, obwohl sie ihn noch bräuchten. Sollten Eltern das irgendwie durchsetzen, dass die Kinder da schlafen dürfen oder was meinst du?
Naja, wir können als Eltern ja nicht immer die äußeren Umstände anpassen an unsere Bedürfnisse. Das heißt, einige Betreuungseinrichtungen haben einfach schlichtweg die Möglichkeit nicht, die Räumlichkeiten nicht, das Personal nicht. Und dann gibt es ja einfach die Möglichkeit, entweder die Eltern nehmen ihr Kind dann raus, das ist dann wahrscheinlich nicht die Lösung, oder aber sie reden mit der Betreuungseinrichtung. Das funktioniert oft gut. Das funktioniert wirklich oft gut, dass sie sagen, hey, mein Kind bräuchte eigentlich total dringend einen Mittagsschlaf. Gibt es die Möglichkeit? Ich weiß, die Räumlichkeiten sind nicht gegeben, aber dass mein Kind irgendwo einen Ruheplatz hat mittagsrum. Und tatsächlich, wenn man mit den Leuten spricht, oft werden Lösungen geschaffen. Mhm. Und Kindern hilft es oft schon, wenn sie schon nicht schlafen können, wenigstens in einer Ecke in Ruhe eine halbe Stunde mit einer Betreuerin ein Buch anzugucken und da so ihre Ruhephase zu haben. Das kann sehr, sehr gut helfen. Und wenn das nicht geht, und auch das kommt natürlich vor, dann ist das Einzige, was Eltern dann machen können, ist natürlich, wenn ihr Kind dann zu Hause ist, entweder noch einen Schlaf anbieten oder eben auch so eine Ruhepause anbieten und gemeinsam mit dem Kind ein Buch gucken, ein bisschen kuscheln und dann geht's weiter.
Bei uns war das Problem genau andersrum. Mein Kind brauchte gar nicht so viel Schlaf, wurde aber in der Kita immer hingelegt. Und das war dann so ausgeschlafen, dass es bis 22 Uhr wach war. Und natürlich war es dann durch das frühe Aufstehen in der Kita so müde, dass es mittags natürlich eingeschlafen ist. Und mir wäre es natürlich viel, viel lieber gewesen, wenn es in der Kita nicht geschlafen hätte. Und stattdessen natürlich dann abends früher müde gewesen wäre. Gibt es dafür dann auch eine Lösung?
Was du beschreibst, kommt ja tatsächlich relativ häufig vor. Auch hier würde ich sagen, immer zuerst mit der Einrichtung sprechen. Und hier gibt es Einrichtungen, mit denen kann man sprechen. Andere sind da sehr klar in ihren Aussagen. Die sagen, bei uns schlafen alle Kinder, das ist so und bleibt so. In dem Fall ist es dann einfach ungünstig und ja, ich kenne da keine Lösung dafür.
Schade.
Okay. Auch ein schwieriges Problem sind ja Zeitumstellungen. Die bringen den Rhythmus unserer Kinder ja also immer wieder durcheinander.
Ja, ja.
Gibt es dafür irgendwie eine praktische Lösung für Eltern?
Also das ist, wie vorhin gerade erwähnt, also dieses länger Schlafen, das funktioniert eben auch super gut in diesem 20-Minuten-Rhythmus. Also wenn ich aus 5 Uhr aufwachen, 6 Uhr aufwachen machen möchte. Und das andere ist dann, wenn man sich vorbereiten möchte, könnte man jeden Tag 20 Minuten eher wecken.
Okay, das ist eine Idee. Viele Eltern berichten ja auch, dass ihre Kinder aufwachen, aber noch sehr, sehr müde wirken und dann weinen, vor allen Dingen morgens. Aber sie schlafen auch nicht mehr ein, beispielsweise am Wochenende. Warum ist das denn so?
Stellt sich die Frage, wachen die Kinder immer weinend auf?
Also wird von manchen Eltern berichtet, ja, dass morgens wirklich die extrem müde sind und sofort weinen, sobald sie die Augen öffnen.
Okay, in welchem Alter?
Die sind dann schon ein bisschen größer. Also so, wenn die häufig in die Kita gehen, so mit 2 bis 3.
Schon so große Kinder, okay. Also es gibt, das ist ein bisschen schwierig, ohne das Gesamtbild zu kennen, da zu antworten. Weil da können tatsächlich emotionale Gründe eine Ursache spielen. Wenn du sagst, die sind schon älter, 2, 3 Jahre, da haben die tagsüber ganz viel, was sie erleben. Dann, was wir auch haben, und das ist für jedes Alter, bei jedem Kind so, ab 5 Uhr morgens haben wir eine sehr hohe Darmaktivität. Da passiert ganz viel. Das wiederum führt dazu, dass viele Kinder gegen 5 Uhr morgens aufwachen, weil da was raus will. Und manche können sich dann, können nicht mehr einschlafen. Das kann passieren und dann ist das häufig mit weinendem Aufwachen verbunden. Bei älteren Kindern ist es eben häufig eine emotionale Ursache und bei wieder anderen Kindern ist es einfach, manche Kinder sind Morgenmuffel. Ist so. Manche wachen immer auf und sind Sonnenscheine und immer gut drauf und manche brauchen so ihre 20, 30 Minuten, um im Tag anzukommen. Und das ist dann mit so einem ningeligen Aufwachen verbunden. Wenn Eltern beobachten, dass ihre Kinder so nach 20 Minuten, spätestens 40 Minuten wieder gut drauf sind, dann würde ich auf den Morgenmuffel tippen.
Okay. Was ich mich immer gefragt habe, würde das alles von selbst besser werden, wenn man als Eltern nichts machen würde?
Ja.
Und wann wird es besser?
Ja, um den 4. Geburtstag rum.
Ah ja, okay. Gibt es da irgendwie...
Das ist jetzt nicht so richtig
nach tröstlich. Ja. Ach so, im Nachhinein 4 Jahre, was sind das schon? aber gibt es da irgendwie einen Grund für, warum es jetzt mit 4 Jahren besser wird?
Boah, nee, du, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, warum das so ist. Ist so. Und weil du gerade gesagt hast, ja Mensch, 4 Jahre ist doch, es lässt sich jedes Schlafthema, wenn man weiß, wie, innerhalb von durchschnittlich 3 Wochen lösen und zwar auf liebevolle, sanfte Art und Weise. Und ich würde jedem, der erlebt, dass das Schlafen schwierig und anstrengend ist, empfehlen, den Schlaf des eigenen Kindes verstehen zu lernen, weil dann wird es so schnell einfach und da hat die ganze Familie hat was davon, wenn das Kind nicht mehr 1 Stunde braucht zum Einschlafen, sondern nur noch 10 Minuten. Das ist ja auch für die Eltern total, es geht an die Substanz irgendwann. Und wenn das Kind nicht mehr 10-mal aufwacht, sondern nur noch 1-mal und wenn es nicht um 5 Uhr wach wird, sondern um 7 Uhr, für das gesamte System Familie gibt es so viel mehr Lebensqualität.
Ja, super. Und Miriam, du hast uns auch was Tolles mitgebracht. Wir dürfen nämlich ein Schlafcoaching bei dir verlosen. Für Eltern, die jetzt ganz leidgeplagt zuhören, finde ich eine super Möglichkeit. Erzähl mal, wie funktioniert das genau bei dir?
Mhm. Wir sprechen hier vom Online-Kurs. Das heißt, Eltern werden erstmal, und da knüpfen wir direkt an den Punkt an, Eltern werden erstmal komplett den Schlaf ihres Kindes verstehen lernen. Das ist wirklich egal wie immer Key, Dreh- und Angelpunkt. Genau die Ist-Situation verstehen, dass sie wissen, warum tut sich mein Kind denn im Moment noch schwer einzuschlafen? Warum wacht es häufig auf? Und dann werden Eltern lernen, wie es ihnen gelingt, dass ihr Kind innerhalb von wenigen Minuten einschlafen kann, auf liebevolle, sanfte Art und Weise. Und sie werden wissen, wie sie ihr Kind dabei unterstützen können, eben mehrere Schlafzyklen miteinander zu verbinden. Und es ist auf jeden Fall kein One-Fits-It-All, sondern Eltern werden alle Möglichkeiten kennenlernen, die es gibt, ihrem Kind zu helfen und werden dann von mir an die Hand genommen, durch Coaching-Techniken eben den für sie richtigen Weg zu finden, weil es gibt unfassbar viele Wege zum Ziel.
Ja, spannend. Also wenn ihr daran interessiert seid, schaut gern bei Instagram vorbei. Da gibt es die Verlosung und du hast auch noch ein Buch mitgebracht, nämlich das, was du geschrieben hast. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Entspannt einschlafen und glücklich aufwachen. Alternativ ist eine Teilnahme natürlich auch immer wieder per E-Mail möglich. Schreibt einfach an wunschkindblog@gmail.com und schreibt in den Betreff Miriam und in die E-Mail, was ihr gerne gewinnen wollt. Ja, wenn ihr mehr über Miriams Arbeit als Schlafcoach erfahren wollt, schaut gerne mal auf ihrer Seite Mein Baby Schlafcoaching vorbei. Wir verlinken sie natürlich in den Shownotes und auch bei uns im Blog und dort findet ihr auch einen Link, wenn ihr selbst die Ausbildung als Schlafcoach machen möchtet. Ja, Miriam, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und ein bisschen Licht in das Dunkel des Babyschlafes gebracht hast.
Ja, vielen lieben Dank, Danielle und Katja, für eure Einladung. Es hat mir richtig viel Freude gemacht und ich würde mich mega freuen, wenn ganz viele Eltern Entspannung in ihre Schlafsituation bekommen.
Ja, ich habe mir schon überlegt, Katja, wir machen gerne nochmal eine Folge über die Schlafassoziation. Die fand ich natürlich super spannend. Da wird es darum gehen, wie wir die auf ganz sanfte Weise abgewöhnen können und Alternativen finden. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Wie versprochen mit einer Folge zum Thema Einschlafsignale und wie wir sie sanft abgewöhnen können. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Für heute sagen wir erst einmal Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.